Deutschlandfunk. Hörspielmagazin.
In der vergangenen Folge unserer Reihe Geschichte der Hörspieldramaturgie hat uns Ulrich Bassange das Schallspiel der 1960er Jahre nahegebracht. Heute werden wir uns zeitlich etwas nach vorne bewegen, in die späten 60er und frühen 70er Jahre, um mehr über die Genese des neuen Hörspiels zu erfahren. Ulrich Bassange weiß, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.
Liebe freundliche Zuhörer.
Kuckuck, meine Hörerinnen und Hörer.
Jetzt kommt unsere Sendung.
Liebe Evakuierte.
Erdbewohner.
Ein so großer Zuwachs von neuen Hörspielautoren in der Zeit von 1967 bis 1972 ist nur mit dem von 1947 bis 1955 vergleichbar. Ergebnis einer aktiven, offenen Dramaturgie. Diese Entwicklung wurde bekannt unter dem Schlagwort Neues Hörspiel. Ich hatte ihn 1968 eingeführt, ohne zu ahnen, welche Definitionen und Denunziationen damit ausgelöst werden sollten.
Klaus Schöning, einer der Protagonisten, blickt 1982 zurück. Von Anfang an hat sich Schöning, langjähriger Dramaturg und späterer Leiter des WDR3-Hörspielstudios, für Prägung und Marketing des Begriffs Neues Hörspiel mit großem N stark gemacht. Dank dieser Promotion ist das Schlagwort heute nahezu synonym mit dem Wort von der Kölner Dramaturgie. Tatsächlich ist das ein kleines bisschen ungerecht, denn auch Hans-Jörg Schmidhenner sowie Heinz Hostnick und Werner Klippert haben beim Bayerischen bzw. Saarländischen Rundfunk Entscheidendes zur Entwicklung des freien, nicht ausschließlich erzählenden Hörspiels beigetragen. Und auch das Stück, das 1969 mit der Verleihung des Kriegsblindenpreises ganz offiziell das große N etabliert, nämlich Jandl Mayröckers Fünf-Mann-Menschen, ist im Süddeutschen Rundfunk entstanden. Eigentlich ist das Manuskript zuerst Schmidhenner angeboten worden, doch dessen Chef im BR, der Hörspielleiter Dollinger,
las es und sagte nichts, gab's den Lektoren und die schrieben: Das ist ein Studentenulk, das macht ein Student zum Kommerzabend. In einem halben Abend schreibt er das. Dann fand ich auf meinem Schreibtisch einen Brief von ziemlich weit oben. Aus künstlerischen Gründen ist es unsendbar und es ist den Autoren zurückzusenden.
Der Vater prüft den langen Bart. Die Kinder sind heute gut in Fahrt.
Autorin Friederike Mayröcker formuliert in ihrer Dankesrede zum Hörspielpreis der Kriegsblinden:
Was ich vom Hörspiel fordere, ist, es muss akustisch befriedigen, faszinieren, reizen. Das heißt, der akustische Vorgang muss beim Hörer eine ganz bestimmte Reaktion hervorrufen. Etwas, das in der Nähe musikalischen Genusses liegt, aber statt von Tönen, von Worten und Geräuschen ausgelöst wird.
Zunächst einmal bedeutet dieses neue Hörspiel eine Vielfalt von Ausprägungen, die vorher so nicht möglich waren. Sie betrifft Inhalte, technische und sprachliche Umsetzung und den Umgang mit dem Raum, der in den 1960er Jahren stereophon geworden ist. Sie betrifft die Einbindung von Originalaufnahmen und das Abrücken vom Manuskript als der verbindlichen Form des Hörspiels, aber auch so einfache Dinge wie die Länge. Statt der üblichen 1-Stunden-Dauer werden Hörspiele plötzlich in mehr oder weniger extremen Kurzformen verwirklicht. So ist Fünf-Mann-Menschen, der Prototyp und Eisbrecher des neuen Hörspiels, gerade mal eine Viertelstunde lang. Auch Gerhard Rühm, Franz Mohn oder Ferdinand Krivet ziehen die prägnante Kürze dem breit getretenen Quark vor. Abendfüllend muss das nicht mehr sein, gerade nachdem der Angstgegner Fernsehen in den Abendstunden das Publikum vom Radio abzieht.
So, ganz aufspannen bitte, ganz aufspannen.
Speak softly.
Schultern nach vorne.
Speak softly. Speak softly.
Dazwischen stark einatmen.
Der argentinische Komponist Mauricio Kagel wird von Klaus Schöning erstmals mit dem Genre Hörspiel konfrontiert.
Speak softly.
Durch die Nase einatmen.
Speak
Lippen vorgeschoben.
Für, Klammer auf, Hörspiel, Klammer zu, ein Aufnahmezustand, zieht er alle Register, nimmt viele Stunden Material auf und kollagiert sprachliche und musikalische Improvisationen mit Tonband und Schere. Dafür erhält er 1970 den Karl-Tschuka-Preis für Hörspielmusik. Mit eigens geänderter Satzung wird von da an ausgezeichnet:
Die beste radiophonische Produktion, in der Sprache, Geräusch und Musik nach musikalischen Formprinzipien behandelt wurden.
Diese Öffnung ist ein unmittelbares Produkt der vorangegangenen Entwicklungen, die auch kompositorische Verfahren zulassen, die mit dem Traditionsbegriff Hörspiel nicht mehr zu fassen sind. Denn
das Hörspiel ist eine offene Form.
Wie Helmut Heißenbüttel 1968 in seinem persönlichen Horoskop des Hörspiels postuliert hat:
Autoren, Dramaturgen und Regisseure sollten sich stets bewusst sein, dass sie machen können, was sie wollen, dass es für das, was sie ausprobieren wollen, keine Grenzen gibt.
Das gilt offensichtlich nicht für alle. Als der Experimentalkünstler Hans-Herbert Schuld 1970 in Eigenproduktion ein Stück aus gefundenen Texten für den Westdeutschen Rundfunk montiert, muss er feststellen:
In der schönen Welt des neuen Hörspiels wollte keiner etwas damit zu tun haben. Nur Peter Fecke hat es als Literatur im WDR verkürzt gesendet. Die Protestanrufe blockierten die Zentrale für 2 Stunden.
Sicht etwa 2 Meilen.
Ferienlike.
Ferienlike. Dezent.
Dezent.
Aktuell.
Aktuell.
Poppig.
Poppig.
Alles klar.
Alles klar.
Knitterfrei.
Knitterfrei.
Pflegeleicht.
Pflegeleicht.
Individuell.
Individuell.
Exklusiv.
Exklusiv.
Dynamisch.
Dynamisch.
Das Hörspiel ist primitiv, so musste es auch sein. Hätte ich nach Schönheit und ästhetischem Rang gestrebt, wäre etwas anderes daraus geworden. Perfekter, vollgedröhnt mit Raffinessen wie Echo, Nachhall, Mischung, Musik. Irreführender Glanz hätte sich über den heiseren Stacheldraht der Stimmen gelegt. Das wollte ich nicht.
Exklusiv.
Deutschland aufsagen, Deutschland nachsagen, heißt diese anhaltende Provokation aus bedeutungslosen Texten und ungeschulten Stimmen, die dem geduldigen Ohr ein trancehaftes Erlebnis verschaffen kann.
Alles klar?
Knitterfrei.
Der Titel ist langatmig, aber wahrheitsliebend. Kein Wort ist von mir, alles abgeschrieben. Stellenanzeigen, Speisekarte, Schlagertexte, Wetterbericht für Nordseefischer.
Eingangs der 70er Jahre meldet sich Friedrich Knilly, dessen Polemik vom totalen Schallspiel 1961 die Entwicklung angestoßen hat, zu Wort. Er behauptet, dass das neue Hörspiel genauso reaktionär sei wie das alte.
Seine Autoren reagieren bloß auf Politik. Sie verstehen sich als freie Schriftsteller, parteilose Literaten und literarische Übermenschen, spezialisiert auf die Entlarvung politischer Rede, wissend, was gute und schlechte Rede ist, wahre und falsche, schöne und hässliche. Sie sind die Entdecker der neuen schönen Welt, der neuen schönen Sprachmuster, die Spießer der 70er Jahre.
Knillys pauschale Kritik an der systemimmanenten sprachkritischen Selbstbespiegelung zielt natürlich auch auf die produzierenden Rundfunkanstalten. Mit ihrer Ideologie und mehr noch mit ihrem Formatzwang von festgelegten Tageszeiten, Sendelängen und Programmentscheidungen tragen sie zur Entstehung eines neuen Kanons bei. Doch gibt es Gegenbeispiele, um Knillys Argumente zu entkräften. Hörspiel, ein Aufnahmezustand, ließe sich in letzter Konsequenz zum 60-Stunden-Hörspiel ausweiten, ein stetes Work in Progress. Das ist wirklich freie Kunst. Oder denken wir kurz an Ludwig Harig, dessen O-Ton-Collage Staatsbegräbnis 1969 vom Saarländischen Rundfunk produziert, bezahlt und letztlich nicht gesendet wird.
Staatsbegräbnis ist für mich immer noch ein Beispiel lachender, souveräner, gänzlich unverbiesterter Ideologiekritik. Aus der staatstragenden Rhetorik wird die Luft rausgelassen.
So schreibt der Kritiker Jörg Dreefs.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Grüß Gott.
Guten Tag.
Grüß Gott.
AUA 231 ist ein von Gerhard Rühm und Urs Wittmer gemeinsam produziertes Hörspiel. Ein großer Spaß, in dem die Majorität der Wiener Szene der 60er Jahre mitspielt. So zum Beispiel eine Frau Mayröcker, gesprochen von Friederike Mayröcker. aber auch Ernst Jandl, das Aktionisten-Ehepaar Anna und Günther Bruce nebst Ottmar Bauer, H.C. Artmann, Oswald Wiener sowie der zum Zeitpunkt der Produktion bereits verstorbene Konrad Bayer in einer stummen Rolle.
AUA 231 ist nur zum kleinsten Teil im Studio entstanden. Die Aufnahmen sind zu Hause gemacht worden mit den Stimmen, für die die Rollen von vornherein konzipiert worden sind. So sind innerhalb der äußerst dramatischen Handlung auch so etwas wie richtige oder falsche Porträts der Sprecher entstanden.
Mit dieser Feier der authentischen oder auch ungeschulten Stimmen verlassen wir das neue Hörspiel.
Ulrich Bassange über das neue Hörspiel mit großem N.